Ja, vielleicht können wir den Predigtext mal einblenden. Den habe ich hier dabei. Da muss ich keine Bibel mitschleppen. Nicht, dass das nicht auch schön ist. Wirkt ja auch immer ganz imposant, je schwerer sie ist. Aber es geht, glaube ich, auch per Beamer. Diese Geschichte ist überschrieben mit der Frage, liebst du mich? Es geht um die Begegnung, die Jesus mit Petrus hat. Und da heißt es, nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die hier mich lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Ein zweites Mal sagte Jesus zu ihm, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, antwortete er. Da sagte Jesus, leite meine Schafe. Und ein drittes Mal fragte Jesus, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich? Petrus aber wurde traurig, weil er ihn ein drittes Mal fragte, liebst du mich? Und er sagte zu ihm, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Schafe. Wenn man diese Geschichte zum ersten Mal hört, dann denkt man, ach, das ist mal wieder typisch. Da ist wieder so ein Religionsbegründer, der die Nachfolge und die Liebe und die Treue schwüre seiner Untergebenen einfordert. Das haben wir doch oft genug gehabt. Und wozu hat es geführt in der Geschichte? Gerade Männer finden das gar nicht so angenehm, weil ein bisschen rührselig und ein bisschen auf die Emotionsdrüse drückend und fragen sich, ob das denn wirklich nötig war, hätte es die Frage einmal nicht auch getan. Wenn man da auch noch weiß, wann es war, das war sowieso so ein sehr emotionaler Moment, wo sie sich getroffen haben, dazu komme ich später, dann noch umso mehr. Aber ich glaube, wir müssen die ganze Geschichte kennenlernen und mal so ein bisschen von vorne nach hinten erzählen, damit die Frage verständlich wird, die hier gestellt wird und die so oft gestellt wird. Diese Frage nämlich danach, ob Petrus liebt und zwar von ganzem Herzen und wirklich. Wenn wir zurückgehen in der Geschichte, die er mit Petrus hatte, dann hatte die so ganz unterschiedliche Stationen. Die allererste Station, die war schon sehr imposant, weil da etwas Außergewöhnliches geschehen ist. Petrus war Fischer von Beruf, das waren wahrscheinlich schon seine ganzen Vorfahren, Vater und Großvater und Urgroßvater. Er hat im See Genezareth gefischt. Man findet heute, wenn man nach Israel fährt, noch den Ort, wo aller Wahrscheinlichkeit nach das Geburtshaus von Petrus gestanden hat, was sehr beeindruckend ist und es ist sehr nahe an dem See dran und er war also dabei, seine Fischnetze so ein bisschen zu säubern von Algen oder was auch immer um die Jahreszeit im See Genezareth neben den Fischen gerade rumgeschwommen ist. Und er hatte davon gehört, dass Jesus kommt, dass er da in diesem Landstrich vorbeizieht, aber irgendwann steht der dann doch vor ihm. Und natürlich hatte sich Jesus ihm noch nie vorgestellt. Es gab auch keine Bilder, die man vorher zeigen konnte. Hier dieser Religionsführer oder Rabbi kommt vorbei, aber irgendwann steht er vor ihm und sagt, Simon, Sohn des Johannes, ich werde dich zum Menschenfischer machen. Lass deine Netze hinter dir. Lass das Fischen hinter dir und folge mir nach. Und wieder könnte ja so eine erste Reaktion sein, und wer bist du? Und wer noch gleich warst du? Aber irgendetwas in der Stimme dieses besonderen Mannes lässt ihn innehalten. Und er schaut ihn an und er sieht, dass das genau das ist, was er tun muss. Und er lässt seinen Beruf hinter sich und er lässt sein Zuhause hinter sich und er hat keine direkte Vorstellung, er hat keinen Riesterplan gemacht, er hat keine exakte Vorstellung, was in den nächsten Wochen und Monaten auf ihn zukommen wird. Vielleicht hat er sich innerlich gedacht, wenn das nicht funktioniert, kann ich ja immer noch zurückgehen. Aber er geht und folgt Jesus nach. Und ab diesem Moment ist er immer in der ersten Reihe zu finden, denn Petrus war ein typisches Alpha-Männchen. Ein Alpha-Männchen, das ist in der Psychologie so jemand, der mit der Machete durch den Urwald geht und der sich den Weg bahnt, durch all das Gestrüpp hindurch, ja, und der eigentlich keine Gefahr fürchtet. Er ist immer in der ersten Reihe zu finden. Fängt schon damit an, als Jesus zum ersten Mal fragt, wer glaubt ihr eigentlich, dass ich bin? Und die Jünger rätseln noch so ein bisschen, sie sagen, du bist der Rabbi, du bist jemand, der gesandt ist, um das Volk zu befreien. All die Thesen, die sie auch andere Leute haben sagen hören und Petrus sagt, du bist der Messias, der gesandt ist von Gott, um unser Land und unser Volk zu retten. Und dann ein bisschen später, da hat Jesus mal wieder ellenlang gepredigt. Also so lang gepredigt, dass selbst die hartgesottesten Jünger dachten, oh, ich bin hungrig, ich bin müde. Kann das ein Ende haben für heute? Du kannst ja morgen weiterprägen. Du machst das ja auch super. Deine Geschichten sind ja auch toll, Jesus. Und Jesus sieht das so aus dem Augenwinkel, wie seine Jünger langsam wegpennen. Und das gibt ja auch kein gutes Bild ab. Und dann schickt er sie also schon mal los, dass sie mit dem Boot rausfahren. Und er sagt ihnen, er würde sich noch ein bisschen zurückziehen und dann später nachkommen. Und sie sind draußen auf dem See und es ist dunkel. Und auf einmal zieht ein Sturm auf. Das war um diese Jahreszeit wirklich sehr gefährlich. Und die Jünger kriegen einen Mordsschiss. Und haben nicht so eine richtige Ahnung, ob sie diesen Abend, diese Nacht noch überleben werden. Und da kommt ihnen auch noch von da hinten irgend so was Ominöses entgegengelaufen. Und Petrus, noch bevor sie alle sich so Gedanken machen, was das denn sein könnte und wie man damit umzugehen hat, ob das so eine Art Fata Morgana ist und warum die denn von Stürmen ausgelöst wird und nicht von heißen Wüstenzeiten. Da sagt Petrus, befiehl mir nur auf dem Wasser dir entgegenzulaufen. Und ich werde dir entgegenlaufen. Und die Jünger diskutieren noch im Boot, ob das dann in Ordnung ist, ob man das denn machen kann, ob das theologisch nicht besonders fragwürdig ist. Aber sie machen sich zu viele Gedanken, denn Petrus steigt über die Bootkante und er geht. Und solange er Jesus anschaut, solange haben diese Wasserbalken und er kann laufen auf dem See. Und als er dann doch auf die Wellen und zu dem Sturm schaut, dazu kommen wir später. Dann war da diese Erfahrung, das war schon relativ am Ende der Zeit, die die Jünger mit Jesu hatten, kurz bevor das Abendmahl gefeiert werden sollte, was wir heute im Gottesdienst ja auch noch feiern werden. Und da sagt Jesus, ich muss euch allen die Füße waschen. Und Petrus sagt wieder, bist du krank im Kopf? Wenn hier einer jemand die Füße waschen muss, dann bin ich das, Herr. Und Jesus sagt, Petrus, du verstehst nicht. Wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Und dann sagt Petrus, Herr, dann aber bitte nicht nur die Füße, dann tauch mich ein. Vom Kopf bis zur Schuhsohle will ich soaken in deinem Wasser. Ich will eingenässt werden von dir. Ich will umgeben sein von dem, was von dir ausgeht. So war Petrus, immer 110%. Und dann war da diese schicksalsschwangere Nacht im Garten Gethsemane. Und sie können nicht wachen und Jesus sagt ihnen das auch noch. Und dann im Morgengrauen kommt Judas und er bringt ein Gefolge von Soldaten mit. Und Petrus sieht, dass das eine ganz brenzlige Situation ist. Und er weiß auch, dass er das von Judas ja eigentlich erwartet hat. Und dann zieht er das Schwert und er haut dem Soldaten das Ohr ab. Und Jesus schaut sich nur um und schüttelt so merklich den Kopf. Und dann heilt er im nächsten Moment wundersam das Ohr und sagt, was geschehen muss, muss geschehen. All das zeigt einen Helden, ein Alpha-Männchen, jemand, der vorne ist, jemand, der gut eine Galionsfigur sein kann für die Kirche, der ein Leiter ist, der Mut und Courage hat. Wenn da nicht kurz vorher dieser andere Dialog gewesen wäre, den er mit Jesus gehabt hat, denn Jesus hat gesagt, by the way, noch ehe der Hahn dreimal krähen wird, wirst du mich verraten. Petrus hat auf seine ihm typische Art und Weise gesagt, Herr, nie im Leben, von was träumst du nachts? Und Jesus sagt, nee, du verstehst nicht. Der Teufel hat mich gebeten, dass er dich bis aufs Mark versuchen kann. Aber wenn du dich erholt hast davon, dann geh hin und stärke deine Brüder. Und Petrus hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt, irgendeine düstere Vorahnung bei Jesus, die muss ihn diesmal dazu gebracht haben, sich zum allerersten Mal zu irren. Und einmal ist ja auch, kann man ja vergeben. Und er hat es abgeschüttelt und weggeschoben. Und dann kommt dieser Moment, wo Jesus gerade verhaftet worden ist, gerade noch das Wunder geschehen und sie gehen. Und da kommt diese einfache Dienstmagd auf ihn zu und sie hat ihm nun wirklich nichts anzuhaben. Und sie sagt nur, sag mal, warst du nicht auch bei dem, der da gerade abgeführt worden ist? Und er sagt, nee. Ich weiß nicht, mit wem du mich verwechselst. Wir Fischer sehen ja alle relativ ähnlich aus in diesem Landstrich. Ich bin's nicht gewesen. Und dann kommt ein Soldat und der sieht schon ein bisschen beeindruckender aus in seiner Uniform und er sagt, sag mal, du? Ja, dich meine ich. Warst du nicht auch dabei? Wieder sagt er, nee. Da hinten ist einer gegangen, der sah so aus wie ich. Den meinst du bestimmt. Dann noch ein drittes Mal, wieder jemand anders und wieder diese Frage und wieder diese Verleumdung und dann kräht der Hahn. Und in diesem Moment sackt die ganze Stärke, die Petrus so in sich trägt, von einem Moment auf den anderen in sich zusammen. Weil zuerst sein Herr abgeführt worden ist und er noch ganz in dem Schock des Moments ist und dann sieht er auf einmal, es ist wahr geworden und Jesus hat es vorher gesehen und so wie Jesus drauf ist, hat er es wahrscheinlich auch mitbekommen, obwohl er schon hunderte von Metern weiter ist. Und er sagt sich, um Himmels Willen, alles zerbricht. Und er sackt in sich zusammen. Petrus hat nicht die Stärke, an diesen Ort zu gehen, wo Jesus sein Leben aushauchen wird. So wie die meisten Männer nicht. Warum die Frauen ein bisschen tapferer sind, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie gebären müssen. Am Ende sind nur die Frauen am Kreuz und der Jünger, von dem es heißt, dass Jesus ihn liebte, wahrscheinlich Johannes. Aber die anderen haben es nicht gepackt. Die sind da nicht hingegangen. Und in Petrus grämt es. Und dieser Schmerz ist da. Und wisst ihr, wenn Männer nicht mehr wissen, was sie tun sollen, dann tun sie das eine, was sie können. Von dem sie nur so ein bisschen Selbstbewusstsein haben, dass das wenigstens funktioniert. Und Petrus tut es auch und er geht wieder fischen. Er geht da wieder raus, da zu seinem Beruf zurück. Und er hört dann irgendwann am Ostermorgen, wie die Frauen zurückkommen. Nein, die kommen nicht zurück, die laufen zurück, die rasen zurück und die schreien schon, ehe sie da hinten richtig zu sehen sind und sagen, der Stein ist weggerollt und der Engel hat uns gesagt, Jesus ist wirklich auferstanden und es passiert all das, was er vorhergesagt hat. Es ist keine Ente gewesen, das stimmt wirklich. Und natürlich hüpft Petrus Herz vor Freude, aber diese andere Seite in ihm, die schrickt auch zusammen, die sagt, okay, wenn das wirklich passiert ist, dann werden wir irgendwann aufeinandertreffen und dann werde ich dafür Rechenschaft ablegen müssen, dass ich in diesem schwärzesten Moment nicht nur in der Nacht nicht wachen konnte, sondern dann auch noch ihn verraten habe und er hat es gesehen und gewusst und mir vorhergesagt und ich konnte es trotzdem nicht verhindern. Und wie soll ich ihm dann unter die Augen treten? Und dann kommen die Jünger von dem Weg nach Emmaus zurück und sie erzählen, wie sie niedergeschlagen gewesen sind und dieser Fremde auf sie zugekommen ist und sie gefragt hat, sag mal, was passiert denn hier? Und sie erzählen die Geschichte und sie erzählen von Jesus und er fängt an, aus den Schriften zu zitieren und auf einmal wird ihr Herz ganz froh und ganz leicht und sie spüren, ja, in der Tat, das ist das, was Jesus gesagt hat und dann sehen sie ihn, obwohl sie ihn nicht sehen. Sie sehen den Jesus hinter dieser verwandelten Gestalt und sie eilen zurück zum Lager der Jünger, um ihnen zu sagen, Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und wieder dieses Hüpfen im Herzen auf der einen Seite und dieser Schmerz, dieses Wühlen, dieses Grämen. Warum habe ich das nicht verhindern können? Warum um Himmels Willen bin ich ihm untreu geworden in dem Moment, wo er meine Treue am dringendsten gebraucht hat? Und dann fährt er raus, wieder mal. Und irgendwas mussten sie leben, irgendetwas mussten sie zu essen haben. Und er ist die ganze Nacht draußen, mit ihm die Jünger. Und er kommt zurück und da ist so eine lächerliche alte Vorform von einer Dose im Netz. Mehr nicht. Keine Fische. Die ganze Nacht gefangen, die ganze Nacht die Netze ausgeworfen und nichts ist mit Essen. Und er kommt zurück und er ist müde und er ist erschöpft. Und da steht am Ufer dieser Mann und er sagt, sag mal, ihr wart die ganze Nacht draußen, oder? Und er möchte ihm entgegenschreien, sieht man doch. Und er sagt, willst du nicht nochmal rausfahren und die Netze auf der anderen Seite auswerfen? Und jetzt schwillt Petrus der Kamm. Er sagt, sag mal, willst du mir erzählen, wie man fischen soll? Weißt du, ich habe das mein Leben lang gemacht. Mein Großvater, mein Vater haben mir gezeigt, wie es geht. Ich weiß, wo hier die Fische laichen. Ich weiß, welche Straße der Wind nimmt. Ich weiß hier ganz genau, wo Fische sind. Und wenn in der ganzen Nacht keine Fische reingekommen sind, willst du mir noch nicht erzählen, du wüsstest das, oder? Wo kommst du überhaupt her? Hast du ein Fischerzertifikat? All das geht Petrus durch den Kopf. Aber anstatt das zu sagen, dreht er nur wieder wortlos um, denn wieder ist da etwas in der Stimme dieses Mannes, was ihn aufhorchen lässt und er geht raus und er ist müde, aber es ist ihm egal. Er nimmt die Netze und er packt sie wieder ins Boot und er fährt raus und wirft diesmal die Netze auf der anderen Seite aus. Die Netze sind so voll, dass kein einziger Fisch mehr reingeht, nicht mal ein klein bisschen Seetang mehr hineingeht. Sie kommen zurück. Von Bersten voll, die Jünger natürlich erfreut, die ahnen schon, wer es war. 153 Fische sind ins Netz gegangen, jeden Morgen. Und dann sind sie fast am Ufer angekommen und da sehen sie, dass Jesus da schon ist und er hat sich ein Feuerchen gemacht und brät einen Fisch, wo immer er den her hat. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht, wo Jesus den her hat? Hat ja Petrus nicht gemacht, als das Boot noch 500 Meter entfernt war oder 2 Kilometer. Und Jesus ist also da und die Jünger sind da und sie holen die Fische raus und natürlich wissen sie, wer es ist und sie sind überglücklich und sie bereiten sich auf dieses 5-Gänge-Menü vor, bestehend aus Seewasserfisch, aber jede Menge davon und zwar jede leckere Sorte, die der See um diese Jahreszeit zu bieten hat. Und sie entgräten schnell und mit Handwerkskunst diese Fische und wollen das Mahl feiern und diesen großen Moment, dass Jesus wieder unter ihnen ist. Und Petrus sitzt da und er tut fast mechanisch die Arbeit, die zu tun ist. Aber als sie dann essen, kriegt er keinen Bissen runter. Weil er die ganze Zeit nur überlegt. Gleich, irgendwann, vielleicht beim Abwasch, wenn wir die Gräten in den See zurückkippen oder ins Gebüsch, dann wird Jesus irgendwann mir gegenüberstehen und dann werde ich meinen Gang nach Canossa antreten müssen. Dann werde ich Rechenschaft dafür ablegen müssen, was ich getan habe. Und vielleicht hat er sich die Geschichten schon zurechtgelegt. Er hat sich zum Beispiel daran erinnert, dass Jesus irgendwann die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen erzählt hat, wo der eine losgezogen ist und hat das ganze Erbe verprasst, noch ehe sein Vater gestorben war. Und als er dann nichts mehr hat, landet er bei einem Schweinefarmer und er kriegt nicht mal die Schoten zu essen, weil da ist eine Hungersnot und nicht mal das haben sie ihm gegönnt, dass er ein bisschen von dem Schweinefutter haben kann. Und dann erinnert er sich und sagt, nein, mein Vater wird mich nicht zurücknehmen, aber wenn ich doch wenigstens Tagelöhner sein könnte bei ihm, wenn ich irgendwie zumindest da mein Brot verdienen könnte, dann ging es mir noch 1000-mal besser als hier. Und genauso wie dieser verlorene Sohn zurückgekommen ist und hat nichts erwartet und sieht dann den Vater, der ihm entgegeneilt, der ihm sogar den Ring der Sohnschaft ansteckt und das Gewand, das Festgewand anzieht, so stellt sich Petrus vor, vielleicht wenn ich jetzt einfach nur sage, hey, ich will ja gar nicht mehr einer von den 12 sein. Lass mich einer von den 70 sein. Wenn ich nur so deine Crusades vorbereiten darf, deine geistlichen Einsätze im nächsten Ort, wo du doch bestimmt wieder losziehen wirst. Ich habe doch Management Skills. Ich kann doch ein bisschen organisieren. Ich bin auch ganz gut als Bodyguard geschaffen. Und er hat sich das alles zurechtgelegt. Und dann stehen sie sich gegenüber. Auf diesen Moment kommt es an. Und seine Geschichte und das, was er mit Jesus erlebt hat, zieht vor seinen Augen vorbei. Und er will nur, dass es vorbei ist. Irgendwas in ihm möchte ganz weit weg sein und irgendwie möchte er auch nur, dass es vorbei ist. Und dann geschieht das Wundersame, das Einzigartige. Für Jesus ist es so selbstverständlich, dass er es nicht nötig hat, auch nur mit einer Silbe zu erwähnen, was passiert ist. Für Jesus ist Vergebung so selbstverständlich, dass er nicht einmal darauf hinweist. Erinnert euch an die Geschichte auf dem See, damals, als Petrus auf einmal auf die Wellen und den Sturm gesehen hat. Da hat er geschrien, Herr, hilf! Und Jesus hat ihn nicht 2 Minuten pädagogisch unter Wasser gelassen, um zu schauen, dass er doch mal sieht, wie es ist, wenn man Jesus nicht vertraut, da muss man halt ein bisschen Wasser schlucken, damit beim nächsten Mal die Erfahrung ein bisschen besser ist. So in dem Moment, wo Petrus schreit, Herr, hilf, da zieht er ihn sofort aus dem Wasser. Und hier ganz genauso, da sind nicht diese Worte, nicht diese Bekundung von, oh Petrus, ich bin so enttäuscht von dir. Habe ich dir nicht vorher gesagt? Habe ich dir nicht auf den Kopf hin zugesagt? Hättest du es nicht wenigstens so ändern können? Nichts dieser Art. Er stellt nur eine Frage. Liebst du mich? Und auf einmal löst sich alles in Petrus und er denkt, ja natürlich Herr, wenn es nur das ist, wenn es nur darauf ankommt, ich liebe dich so, so sehr, wie das ein Mann überhaupt sagen kann, ohne dass es schwul klingt. Und Jesus sagt, dann geh hin und weide meine Schafe. Und Petrus denkt, er ist aus dem Gröbsten raus und es löst sich alles und diese Freude ist da. Und dann stellt Jesus die Frage zum zweiten Mal, Petrus, liebst du mich? Und jetzt begreift er, okay, die vorschnelle Antwort war vielleicht ein bisschen zu schnell. Er will wissen, dass das wenigstens ganz von Tiefen, vom Inneren kommt, dass es wirklich in mir wohnt, dass ich nicht zurückgehe dahinter, dass ich diesem Jesus mein Leben verschrieben habe. Und er sagt, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und wieder kommt dieselbe Antwort, dann weide meine Schafe. Und weide meine Schafe, das heißt ja so viel wie, ich darf wieder Dienst tun für Jesus. Ich darf wieder einer von seinen Gefolgsleuten sein. Ich darf wieder mit dazu beitragen, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird. Und er freut sich. Und er freut sich wie wild. Und dann kommt zum dritten Mal diese Frage. Und die Leute unter uns, die nicht Griechisch können, denen entgeht ein kleines, aber feines Detail. Die ersten beiden Male nämlich hat Jesus nach Agape gefragt. Das ist die vollkommene, göttliche, reine Liebe, ohne Fehl und Tadel, ohne Makel, eine heilige, gerechte Liebe, eine Liebe, die niemals Schuld auf sich lädt. Das dritte Mal fragt Jesus nach Philia, das ist die menschliche Bruderliebe, eine Liebe, zu der zu geben wir in der Lage sind. Eine Liebe, die sehr wohl Schattenseiten kennt, die Untreue kennt. Eine Liebe, wie Menschen sie geben können. Und jetzt begreift Petrus, dass er Jesus niemals auf derselben Ebene begegnen kann. Herr, du und ich, wir sind ein duftes Team und werden gemeinsam die Welt erobern, die Welt auf den Kopf stellen. Das funktioniert nicht. Deswegen wird er traurig und er spürt auf einmal, oh, meine Antworten, die waren zu vorschnell, weil jetzt werde ich die Retourkutsche kriegen, gleich ist es aus. Und er sagt nur, Herr, du weißt alle Dinge. Du kennst mich durch und durch. Du hast gewusst, dass ich dich verraten würde. Du hast gesehen, dass hinter meiner starken Fassade Unsicherheiten sind, von denen ich nicht mal selber etwas gewusst habe. Du kennst mich also durch und durch. Und mit dem, was ich jetzt noch übrig bin, was ich noch übrig habe, sage ich, Herr, ich liebe dich. Und wieder geschieht das Wundersame, denn Jesu Antwort ist ganz genauso wie in den anderen beiden Fällen zuvor. Weil er Petrus ja sowieso gekannt hat. Weil er wusste, dass sie sich nicht auf Augenhöhe begegnen. Und er sagt wieder dasselbe. Wisst ihr, dass die katholische Kirche davon ausgeht, dass mit dieser Geschichte besiegelt wird, dass der erste Papst berufen wird? Also auf den Trümmern des Versagens von Petrus. Auf der Grundlage dieser Frage nach der Liebe wird der erste große Pastor, der erste große Hirte berufen. Das ist unglaublich. Und es ist vor allem für die unter uns unglaublich, die denken, dass wenn die Vergebung an zu viel Versagen vorbei muss, dass sie dann keine Chance hat. Und dass ich mir vor Gott irgendetwas verdienen muss. Das illustrieren zum Schluss vielleicht noch zwei kleine Geschichten aus dem Neuen Testament. Da ist zum einen Maria und Magda, die zwei Schwestern, die irgendwann den Sechser am Lotto gezogen haben, denn Jesus verspricht ihnen, zum Mittag zu kommen. Und Martha hat schon 5 Tage vorher angefangen zu putzen. Sie hat jeden Winkel des Hauses von den Staubkörnern befreit, auch all die Winkel, die Jesus niemals gesehen hätte, weil er ja ein Mann war. Und dann zieht Jesus in dieses Haus ein und er wird ins Wohnzimmer geschickt und Maria hat nichts Besseres zu tun, als die ganze Zeit zu seinen Füßen zu sitzen und ihm an den Lippen zu hängen. Und sie saugt jedes Wort auf, was er sagt. Und Martha ist drüben in der Küche und irgendwann wird das Geklapper der Töpfe lauter und irgendwann kommt sie, als Maria mal auf Toilette muss und sie sagt, Jesus, ich will ja nicht unhöflich sein, aber findest du es eigentlich richtig, dass die da, gemeint ist ihre Schwester, die ganze Zeit hier bei dir abhängt und ich die ganze Arbeit habe? Kannst du ihr nicht mal in Liebe natürlich sagen, weil aus dich hört sie, dass das nicht in Ordnung ist. Und Jesus schaut sie nur an und sagt, Martha, Martha, du kümmerst dich um so viele Dinge. Aber Maria hat den besseren Teil erwählt und der wird niemals von ihr genommen werden. Und ob es dieselbe Maria war, das wissen wir nicht, aber irgendwann platzt eine Maria in das Gespräch von Jesus und den Pharisäern und den Jüngern hinein und diese Frau bricht jede Etikette, die man brechen kann, denn sie war eine frühere Prostituierte und sie macht es darin sichtbar, dass sie ihre Haare heruntergelassen hat. Die sind sehr schön und die sind sehr verführerisch und die hängen ihr bis zum Po runter. Und sie kommt in dieses Gespräch, sie hat sich nicht vorangemeldet, sie hat nicht gesagt, Entschuldigung, wenn ich mal kurz stören muss, könnte ich Jesus mal einen kleinen Moment sprechen, sondern sie kommt herein, sie unterbricht das Gespräch, sie kniet vor Jesu Füßen nieder. In ihrer Hand hat sie ein Gefäß mit Nadenöl. Das war das Parfüm, was man damals so hatte. Ja, und zwar nicht so mit so einem handlichen Schraubflakon, wie wir das jetzt bei Douglas kennen, so ein Tropfen hinter das linke Ohr, ein Tropfen hinter das rechte Ohr, come in and find out, ja? Sondern das war so ein Ding, was, wenn man es erstmal geöffnet hatte, dann es komplett verzehrt wurde. Es war das Gehalt eines Arbeiters, eines ganzen Jahres wert, bezahlt mit Sex. Und sie nimmt dieses Gefäß, sie öffnet es, und sie gießt es auf Jesu Füßen aus. Und da sind diese Tränen, die ihr die Wangen unablässlich herab fließen, während sie das Nadenöl ausgießt. Und da ist dieser Staub, denn es war keine so wunderschöne Marmorvorhalle, sondern einfach so ein Weg. Und der Staub und die Tränen und das Nadenöl, das vermischt sich zu so einer Pampe und die packt sie auf die Füße drauf und nimmt dann ihre Haare zu allem Überfluss und wischt das Ganze ab. Und die Jünger sind entsetzt und die Pharisäer sind entsetzt und man greift im Geist schon Steine und will Jesus fragen, sollen wir sie jetzt steinigen oder gibst du ihr noch 5 Minuten? Und Jesus dreht sich um. Schaut sie an und sagt, sag mal, begreift ihr denn überhaupt nichts? Habt ihr denn null verstanden? Habt ihr gar nichts begriffen? Überall, wo das Evangelium verkündet werden wird, wird man von dieser Frau erzählen und von dem, was sie für mich getan hat. Überall, wo das Evangelium verkündet werden wird, wird sie eine Heldin sein. Das sagt er. Warum? Weil für Jesus das Äußere nicht entscheidend ist. Weil für Jesus die äußere Hülle nicht entscheidend ist. Was für Jesus zählt, ist, dass da ein zerbrochenes Herz ist. Ein bußfertiges Herz, was zu Jesus kommt und was sagt, ich weiß doch, was für eine Scheiße ich gebaut habe. Ich weiß doch, was für einen Unsinn ich mit meinem Leben angestellt habe, dass ich mich fast selbst zerstört habe. Und nun komme ich und ich bringe dir das, was ich bringen kann, weil mein Herz zerbrochen ist vor dir und weil ich in dir den sehe, der mein Leben wiederherstellt. Und in dem Sinne steht Jesus heute Morgen vor uns und fragt: Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Amen.